Nee, Büro war nicht schön. Das war das Erste, ich musste das ein Team finden, aber das Zweite, ich musste auch ein Office finden. Und in meinem Kopf war, okay, das ist Early-Stage-Startup, wir müssen natürlich günstig sein und was Günstiges finden. Und ich bin dann da rein und habe jemanden gefunden, einen Makler, der mir irgendwie was finden könnte. Ich habe gesagt, okay, wir wollen ein günstiges Office, super flexibel, wo können wir was finden? Und er hat gesagt, so Flexibilität, das gibt's gar nicht. Also entweder man mietet sich so wie früher für 10 Jahre oder 5 Jahre oder 3 Jahre. Oder wir müssen ganz woanders gucken. Und dann haben wir uns irgendwann, glaube ich, in diesen alten sowjetischen Wohnung, haben wir dann uns in der Innenstadt wirklich so eine kleine Wohnung gemietet. Mhm. Mit so alten Sofas und alten Tischen. Man musste durch so einen Hof durchgehen, wo Babuschkas Gemüse und Tomaten verkauft haben. Da musste man einmal durch und dann kam man irgendwann in dieses kleine Mini-Wohnung mit Teppich an der Wand. Und da war dann unser Office.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und heute werden wir gemütlich, werden wir aufgeräumt, werden wir sortiert, wie so Büroräume vielleicht manchmal aussehen, manchmal auch total langweilig, manchmal aber auch sehr kreativ, sehr inspirierend. Das zumindest würde ich bei meinem heutigen Gast vermuten, dass er eine Arbeitsumgebung hat, die wirklich sehr inspirierend ist. Denn das hat er sich, zumindest sein Unternehmen, auf die Fahnen geschrieben. Sie wollen das Thema zusammenarbeiten, also Flex Offices wirklich auch mit einem gewissen Designanspruch verknüpfen. Und nicht nur das. Wir reden heute mit Peter Demidoff und er ist General Manager bei Mindspace. Mindspace bietet Flex Offices an, in Klammern, so etwas wie Coworking. Da wollen wir gleich noch genau zu kommen, ob er den Begriff so treffend findet oder nicht. Auf jeden Fall weiß er ganz genau, was Menschen suchen, wenn sie ins Büro gehen oder wenn sie eben zu ihnen in einen der vielen, vielen Offices weltweit kommen. Ich glaube, allein in Berlin haben sie 7 Stück und nicht nur einfach irgendwie, sondern sie verbinden es in einer Art und Weise. Naja, hört am besten selbst rein. Wir gehen jetzt erstmal rein und ich sag hallo, lieber Peter, schön, dass du hier bist bei Good Work.
Hallo Jule, freut mich auch, dass ich dabei sein kann.
Ging schon der erste innere Widerstand auf bei dir beim Wort Coworking? Ich frage aus Gründen.
Ja, natürlich. Ich meine, heutzutage hat das ganze Coworking so ein bisschen so einen negativen Klang bei manchen, weil man natürlich viele Leute mit Coworking assoziieren, viele Leute in einem offenen Raum. vielleicht so eine Bierzapfanlage, wie man das noch von WeWork kennt. Alle am Feiern, alle sind laut. Genau, das ist natürlich auch etwas, was es gibt. Aber natürlich ist das Flex Space noch viel mehr als nur das Coworking.
Also der Funk ist raus aus dem Thema Coworking. Können wir den Podcast hier an dieser Stelle beenden, Peter?
Ja, der Funk ist nicht raus, aber ich würde sagen, er hat sich ein bisschen, er hat sich entwickelt in den letzten Jahren.
Hören wir jetzt klassische Musik lieber?
Genau, Jazz. Jazz macht jetzt im Hintergrund.
Was eine coole Analogie, oder? Coworking ist ein Jazzclub.
Coworking ist ein Jazzclub. Ja, es wird entspannter.
Sehr gut, sehr gut. Da gehen wir natürlich, ich mache mal hier wieder meinen berühmten Knoten ins Taschentuch. Du kriegst die Standardfrage, die einzige bei Good Work gestellt, danach geht's munter, eklektisch voran, so wie uns der Gesprächsfluss davonträgt. Aber die erste Frage ist, wie bist du heute, lieber Peter? Es ist schon Nachmittag, wenn du dich noch erinnern kannst, in den Tag gestartet.
Heute bin ich mit der Sonne in den Tag gestartet.
Das musst du, glaube ich, erklären.
Ja, aber ich glaube, bei uns macht man das. Ich wache eigentlich immer mit der Sonne auf, was in Berlin im Winter immer ein bisschen schwer ist und schwierig ist morgens, weil es die Sonne eigentlich nicht wirklich gibt, bis dann irgendwann spät, bis man schon im Büro sitzt. Aber heute richtig schön mit der Sonne aufgestanden, zu Hause reingescheint. Und das ist eigentlich mein liebstes Aufstehen, wenn man es so
cool,
von automatisch ohne Wecker schafft.
Ach, herrlich. Ja, ich hatte auch schon ein paar Gäste hier, die das sich zum Lebensprinzip gemacht haben. Und gib zu, du bist nur deshalb nach Berlin gezogen, damit du mindestens die Hälfte vom Jahr lang schlafen kannst, wenn du das machen möchtest,
genau,
oder?
Genau,
das ist
genau.
Der einzige Grund,
Winterschlaf,
oder?
Winterschlaf. Ich habe mich die Research gemacht und habe gefunden, dass in Berlin, dass man am besten ab Oktober bis Mai schön ausschlafen kann.
Ja. Du hast so überlegt bei diesem Morgenstart, daraus schließe ich, dass du nicht so einer der Anhänger bist von 5am Club und von ich mache morgens Yoga und Eisbaden und du weißt schon, was alles.
Nee. Obwohl, ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang in den Staaten gelebt und in San Diego und ich bin da wirklich jeden Morgen um 6.30 Uhr aufgestanden. Nicht, weil ich plötzlich Bock hatte, sondern weil ich mit der Sonne, weil das einfach irgendwie automatisch ging. Meine Uhr hat mir gesagt, jetzt ist die Sonne raus, jetzt kannst du aufstehen und ich war frisch und hatte Bock auf den Tag. Deswegen daran glaube ich schon, aber nee, 5am Club ist leider nichts für mich. Ich schlafe immer gerne, umso lange ich muss. Und leider ist das immer ein bisschen länger im Winter.
Wir kommen gleich zu den Coworkings. Ich bleib noch ein bisschen bei dir und weil deine Geschichte ist ja auch extrem spannend, finde ich. Ich halt schon mal ein bisschen hier unsere Hörerinnen und Hörer bei der Stange. Wenn du es dir ganz, ganz frei aussuchen könntest, hättest du Bock, irgendwie einen Job zu machen, wo es wirklich vor allen Dingen um Natur geht? Also ich meine, du hast schon ganz viel in deinem Leben ausprobiert, also wo du irgendwie diese Elemente der Natur sehr unmittelbar irgendwie in deinen Job auch integriert. Fändest du das spannend? Was auch immer es sein wird, ganz egal, darfst du dir ganz frei aussuchen.
Ja, ich denke jetzt sofort an die, an das Meer.
An das Meer,
und an den Strand und an den Sand und an das gute Wetter. Ich glaube, in der Form könnte ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Mehr Zeit draußen zu verbringen, auf jeden Fall. Ich glaube, in der letzten Zeit habe ich gemerkt, ich komme, besonders wenn das Klima es irgendwie nicht wirklich zulässt, dass man jetzt einfach mal spazieren geht für eine Stunde, dann vermisst man das ein bisschen. Also schon die Möglichkeit haben, den größten Teil des Tages draußen zu verbringen, ist, glaube ich, schon sehr ein Luxus. Also für mich zumindest ein Luxus. Besonders wenn man einen Bürojob hat und sehr viel Zeit drin verbringt, besonders vom Computer. Das ist eigentlich schon ganz cool, wenn man das anders machen kann.
Ich denke gerade an so meine Corporate-Zeit zurück und dann habe ich eine Zeit lang in einem Büro gesessen, da war alles grau. Die Wände grau, die Decke grau, die Schreibtische grau, alles sehr modern, aber super grau. Ich habe da echt einen Knall gekriegt. Ich habe da manchmal echt von Bäumen tagsüber geträumt. Das war für mich so erstmal so Principle, ja, also wenn ich mich selbstständig mache. Und ich würde sagen, das war ein großer Treiber. Kannst du diese Sehnsucht nachvollziehen? Ist das das, was ihr vielleicht auch so manchmal mitbekommt von euren Kunden und Kundinnen oder im Gespräch mit den Menschen, die zu euch kommen?
Klar, selbstverständlich. Ja, man muss sich mal überlegen, man verbringt so viel Zeit im Büro. Mhm. Man verbringt den größten Teil seines Lebens in diesem Büro. Man sieht die Büroumgebung und die Arbeitskollegen öfter, als man seine Familie sieht. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass es dann wenigstens ein Ort ist, wo man gerne hingeht oder wo man sich wohlfühlt oder wo die Atmosphäre recht positiv ist. Wenn man das nicht hat, ist natürlich ein großes Minus, weil 70% der Zeit, die man dann irgendwo verbringt, ist dann so ein grauer, leerer Raum, der einem nicht viel gibt, was ja suboptimal ist, würde ich sagen.
Mindestens mal.
Ja.
So, jetzt sind schon so ein paar Begriffe gefallen rund um deinen Namen. Du hast die Sonne ein paar Mal erwähnt, die Natur, das Tageslicht, schöne Räume. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückgucke und ich habe so eine kleine Information von dir rausgefunden, dass du dich in deinen ersten beruflichen Stationen an einem Ort aufgehalten hast, wo alles das ganz bestimmt nicht gegeben war. Oder vielleicht Sonne schon, aber nicht... nicht beim Arbeiten und schon mal gar nicht irgendwie, hier ist Peter, das ist diese Person, die einmal sehr, sehr viel Wert darauf legen wird, dass Arbeitsumgebung ganz besonders schön aussieht. Erzähl mal, wo bist du da gestartet, wo warst du da unterwegs? Du weißt wahrscheinlich, auf was ich anspiele, oder?
Ja, klar. Ich glaube, du meinst meine Station in Aserbaidschan,
ja.
Bei Rocket Internet. Ich glaube, das war ja einer meiner ersten Jobs, nicht der erste. Gab es ein paar andere Stationen, aber war schon der erste richtige. Und da habe ich die Möglichkeit bekommen, bei Rocket Internet ein neues Venture zu launchen. Und zwar war das eine Copycat von eBay damals. Und die haben so den Kaukasusmarkt für sich entdeckt und gesagt, wir müssen das dahin bringen. Da gab es noch nicht viele Firmen, da gab es den Markt eigentlich überhaupt nicht. Und genau, dann haben sie jemand gefunden, der A, die Sprache spricht, weil ich ursprünglich aus Russland komme und viele auch Russisch noch sprechen in Aserbaidschan. Und B, der blöd genug war, ist überhaupt dahin zu fahren und zuzusagen, dass man sowas macht. Genau, und bin dann dahin, ohne zu wissen, was mich erwartet und was da alles passieren wird, weil viel wurde mir da nicht mitgeteilt. Nur, hey, fährst dahin und baust mal Copycat von eBay. Genau.
Das sind ja schon mal ein paar Annahmen. Also erstmal vielleicht sagst du nochmal so 2-3 Sätze, weil jeder hat das Wort Rocket Internet schon mal gehört und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass nicht jeder von meinen Hörerinnen und Hörern so genau das so einzuordnen weiß und wie die dann ausgerechnet auf den Kaukasus kamen. Also ich meine, klar, Handel kann man sich vorstellen, Online-Handel, dass man dachte, Handeldeck, das funktioniert da ganz gut, nur halt eben nicht online. Muss man ja erstmal so die zwei Welten oder mehreren Welten zusammenbringen, oder?
Ja, absolut. Also es war die Zeit, Rocket Internet war ja sehr, die hatten sehr viele Firmen in Deutschland und irgendwann kam sozusagen die Zeit, wo man gemerkt hat, viele Businessmodelle, besonders vom E-Commerce, also vom Marktplatz, gibt es nicht in den meisten Entwicklungsländern. Also in Asien gab es die noch nicht, in Südamerika. Und dann hat die Business-Idee dahinter war, lasst überall hin skalieren, so schnell wir können, um da sozusagen die Ersten zu sein, um dieses Business-Modell aufzubauen. Und eins von denen war natürlich das eBay-Marktplatz-Business-Modell. Und in der Zeit waren die eigentlich schon überall, natürlich in Asien, in Südamerika, in Zentraleuropa. Und ein Ort, wo sie nicht waren, das war der Kaukasus. Und das ist auch, ich kann mich erinnern, früher, als ich ein kleines Kind war und immer so einen Kinderglobus hatte und mir alle Länder irgendwie angeguckt habe und geguckt, was sind die Hauptstädte. Ich kann mich erinnern, es war so eine Gruppe von Ländern in der Sowjetunion. Es waren genau diese Länder, wo ich dachte, was sind das für Länder? Wer ist denn da überhaupt? Wie kommt man da hin? Weil man nicht so oft von denen hört. Eins von denen war Aserbaidschan. Und so wie es kam, bin ich dann da gelandet. Und Rocket Internet hat sich gesagt, genau, die wollen auch mal im Kaukasus gucken, ob man da auch schnell sowas entwickeln kann und wie der Markt darauf reagieren würde. Weil am Anfang ging es eigentlich nur ums Testen. Das heißt, deswegen hat man, glaube ich, eher so Junior-Leute wie mich, also fast Praktikanten-Level sozusagen, hingeschickt, um wirklich auszutesten, ist da ein Markt? Kann man da überhaupt was ausbauen? Würde da jemand online bestellen? Verstehen die Leute überhaupt den Zusammenhang? Können die überhaupt online verkaufen? Und dann, wenn man sieht, okay, da ist ein Markt, dann fängt man langsam zu investieren an und Leute einzustellen.
So ein bisschen wie bei Zappo, oder? Dieses die Urgeschichte von Design Thinking und von Lean Startup, da wird das ja immer zitiert, ja, dass sie am Anfang quasi Schuhe gekauft haben, gegenüber im Schuhgeschäft und davon Fotos gemacht und überhaupt erstmal so eine Hypothese testen, ja? Wird das überhaupt angenommen? Also gar nicht jetzt wirklich im Sinne von schon die gesamte komplette Infrastruktur hochziehen. Und also du kamst da jetzt an, ich stell's mir gerade so vor, geschniegelt, gespart, aus dem sozusagen güldenen Westen mit deinem, ich sag mal, Remover-Klappkoffer und dann, hallo Baku, hier bin ich. Und dann?
Genau so war's. ich habe sogar damals meinen Chef getroffen, der konnte nicht nach Aserbaidschan einreisen, weil der hatte kein Visum. Das heißt, ich habe den getroffen in Istanbul zum ersten Mal und der hat sich neben mich gesetzt oder ich habe mich neben ihn gesetzt, während der da mit dem Computer irgendwie parallel irgendwelche Sachen gemacht hat und der hat mir dann einfach meine Targets erklärt, was muss ich alles erreichen, bevor überhaupt irgendwie, hey, wie geht's, was machst du? Und dann die Targets, so viele Leute müssen eingestellt werden innerhalb von einer Woche, dann innerhalb von 2 Wochen müssen wir so viele Supplier und Läden finden, die online verkaufen und innerhalb von 4 Wochen müssen wir so viele Bestellungen schon live haben. Und ich habe den angeguckt, ich habe erstens nichts verstanden überhaupt, was der damit meinte, weil das waren so Key Terms, die ich gar nicht kannte. und das Zweite dachte ich, okay, also entweder das ist ein Witz oder da ist irgendjemand oder jemand wartet auf mich. Und ich habe gefragt, wartet jemand da auf mich? Und er hat gesagt, nee, das schaffst du schon. Und dann ging's los.
Also ich meine, wie?
Ja. Ich habe danach auch meinen Vater irgendwie angerufen, gesagt, du, ich glaube, ich bin in 2 Wochen oder in einer Woche oder vielleicht in 2 Tagen auch schon wieder zurück. Ich glaube, das ist ja alles irgendwie ein Scherz. Aber nee, bin dann dahin geflogen und habe genau ein Office von einem alten Bekannten gefunden, habe mich da hingesetzt und habe angefangen, online Job Descriptions reinzustellen. Also wirklich anzeigen, dass ich Leute suche für mein Team. Und damit hat das angefangen. Musste ich alles von vornherein selber schreiben, musste ich auf Russisch übersetzen, online packen auf die Seite. Und dann innerhalb von einem Tag habe ich die dann alle in dieses Office eingeladen und hatte dann jeden Tag meine 10, 20 Interviews. Vorher habe ich noch nie Interviews gemacht, noch nie jemand eingestellt. Ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert, nach welchen Kriterien ich überhaupt jemand einstellen sollte. Aber das war das Coolste an der ganzen Experience, weil man wirklich alles Learning, man wurde ins kalte Wasser geschmissen.
Aber und dann musste man das lernen. Oder?
Ja.
Also du hast so ein bisschen Kaufmannsladen gespielt jetzt mal. Also du weißt, das meine ich mit voller Wertschätzung, aber das ist ja Wahnsinn, oder? Also die erste Amtshandlung war die Leute einstellen. Ich hätte jetzt, da hätte ich auch schon ordentlich Respekt. Also wie gesagt, Hut ab. Nur wie bist du an die Supplier rangekommen? Du hattest ja jetzt nicht das super Netzwerk oder wurdest du da wenigstens irgendwie mit Kontakten versorgt oder irgendwas?
Nein. Wir sind wirklich dann mit den Leuten. Ich hatte Glück. Also ich hatte wirklich Glück. Die ersten, zwei Leute, glaube ich, die geheiert wurden, die waren dann bis zum Ende da. Der erste sogar, den ich geheiert habe, der ist dann irgendwann General Manager von Bolt in Deutschland geworden danach. Mhm. Also ich hatte sehr viel Glück einfach schon bei den Leuten. Wenn man immer sagt, das Wichtigste ist natürlich die Leute und das Team. Das stimmt schon. Und irgendwie hatte ich Glück, dass das erste CV, das auf meinem Tisch lag, irgendwie das Foto hat ganz nett gelächelt. Ich dachte, okay, der ist cool, den nehme ich frisch aus der Uni. Und die Supplier, die haben wir sind wirklich in der Innenstadt. Laden für Laden sind wir abgeklappert, sind wir reingegangen und haben gesagt, hey, kennt ihr das Internet? Kennt ihr eBay? habt ihr schon mal überlegt, online zu verkaufen? Und dann haben wir das erklärt. Am Anfang haben alle uns rausgeschickt sofort und gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und irgendwann sind wir besser geworden und haben verstanden, was die hören wollen, was das Upside ist, was das Downside ist. Und irgendwann ging das los. Und dann hatten wir langsam Laden für Laden, haben wir dann die ganzen Produkte online gestellt oder fotografiert, hatten die SKUs sozusagen online und fingen an mit dem Verkauf von deren Produkten. Genau, das war so der erste Schritt. Irgendwann haben wir dann gemerkt, dass natürlich, das sind die teuersten Produkte, die verkauft werden. Also die Preise sind recht hoch in der Innenstadt, wenn man jetzt Schuhe oder Technologie verkauft. Mhm. Und dann haben wir gefragt, okay, wo kaufen die denn alle ihre Sachen? Und dann haben wir schnell irgendwann, oder nicht schnell, es hat ein bisschen gedauert, herausgefunden, dass die ganzen Produkte, die sind eigentlich in einem Bazar, werden die gekauft oft. Mhm. Und Bazar war so eine Stunde entfernt, Cedarac hieß das, eine Stunde von Baku entfernt. Und da waren die ganzen Produkte. Da waren sozusagen die ganzen großen
Händler. Da war quasi das analog eBay, ja? Mhm.
Da war wirklich das analog eBay. Also wirklich genau so. Und wir haben gemerkt, okay, da müssen wir hin. Da sind auch die günstigsten Preise, die besten Produkte. sind dann dahin und sind dann, und das ist riesig, das ist wie eine Stadt sozusagen. Und da haben wir angefangen, da die ganzen Händler abzuklappern und gesagt, hey, wollt ihr mal online verkaufen? Wie sieht's aus? Kennt ihr das Internet? Und das war mir das Problem.
Also ich meine, ganz ehrlich.
Ja. Und die kannten alle nicht das Internet und den Computer und so. Und dann war, ja, wollt ihr online verkaufen? Und gesagt, wieso online? Hier ist doch alles gut. Das waren ja alles auch so Leute, die, wir weiß nicht, es gab einen, hatten wir da so einen Ex-Schäfer, der ist dann in den Handel gegangen. Also der kannte sich nicht damit aus. Aber dann haben wir irgendwann gemerkt, die sind dieses ganze Konzept von Internet, also Computer, dann Laptop, das sind die einfach alles nicht durchgegangen, sondern die sind ja direkt aufs Handy gegangen. Damit haben sie sich sozusagen mit dem Internet.
Diesen Evolutionsschritt haben die ausgelassen, komplett.
Absolut, ja. Komplett ausgelassen. Und dann haben wir gesehen, die machen Fotos, da haben irgendwie so Fake-Nike-Schuhe oder so. Und von denen haben sie immer Fotos gemacht und dann haben sie Dings. Und ich habe gefragt, was machst du denn da? Und dann hat er mir gezeigt, der packt das auf Instagram alles. Seine neuesten Sachen, die ankommen, packt er schon, hat da eine Seite und da sehen, dass die Leute kommen dann in den Laden und kaufen die dann im Bazar. Und dann habe ich verstanden, okay, die haben alle, die verkaufen ja alle online, nur die sind irgendwie ganz anders schon unterwegs. Mhm. Genau. Und das hat uns dann geholfen und wir waren dann in dem Bazar sozusagen relativ aktiv.
Ja, wie cool. Also jetzt könnten wir eine ganze Stunde nur darüber reden, weil ganz ehrlich, hier waren ja schon ganz viele Menschen zu Gast bei Good Work, die was aufgebaut haben. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an myposter.de. Und Der fing nämlich auch so an, dass er Bilder aus dem VW Golf rausverkauft hat. Also irgendwie diese Demutsnummer, die du da am Anfang mitgemacht hast, überhaupt erstmal den Menschen erklären, was habe ich denn hier für ein Geschäftsmodell? Und das braucht ja erstmal Spucke und überhaupt mal zu beobachten, an der kommt doch keiner vorbei, oder? Also ich sag mal, wenn du etwas Neues aufbauen willst, du musst doch einfach mal das vom Prinzip her verstehen und auch wirklich den Weg des Schmerzes gehen. Oder wie heißt hier der Immobilienmakler auf auf Mallorca? Pascal Tremus oder Tremus heißt er. Ich glaube, er heißt Pascal. Naja, du weißt schon. Der wirklich von Haus zu Haustür gegangen ist und mittlerweile die Millionen-Dollar-Villen da verkauft. Anders funktioniert es wahrscheinlich am Anfang nicht.
Auf jeden Fall. Ich glaube, ein bisschen Naivität ist ganz wichtig, dass man da ein bisschen irgendwie rangeht mit offenen Augen und sagt, okay, es wird schon irgendwie, man muss es ausprobieren. Weil ich glaube, damit, mit dieser Eigenschaft sind wirklich sehr viele Leute sehr reich geworden. Wenn man auch ein bisschen naiv da rangeht und Sachen versucht auszuprobieren und pusht und guckt, wo man weitermachen kann. Und das Zweite ist natürlich dieses, dass man nie sich davon abbringen lässt. Also wenn jemand Nein sagt oder wenn es alles nicht klappt, das sind ja auch die, glaube ich, erfolgreichsten Entrepreneure, die dann immer weitermachen und immer weitermachen und sich nie. Und alle Menschen, die ich, glaube ich, auch bei mir im Umkreis kennengelernt habe, die erfolgreich sind, das ist ein Nein, das macht nichts in ihrem Universum oder irgendwie, wenn etwas völlig schief geht, ob persönlich und professionell, es ist einfach nur so eine Stage, dann geht es immer weiter. Und das ist wirklich wie so ein Duracell-Hase, das ist immer weiter. Und dann kommt es auch irgendwann, dann wird man auch irgendwann erfolgreich. Und ich glaube, das ist eine super wichtige Eigenschaft.
Total. Mir fällt noch eine Geschichte ein. Lilly Radu war hier zu Gast, ist die Gründerin von We Collective, die irgendwie auch mit einer Tasche, die hatte da auch so eine große Vision, auf so eine Modemesse ist und da einfach mal Apple angehauen hat und hat dann, weil sie wollte eine Kooperation mit denen machen und es gab ehrlicherweise außer dem Prototypen noch nicht viel. Und die sagte nämlich auch diesen schönen Satz, das passt hier so gut, I don't take no for an answer. Und das ist, glaube ich, so. Ja. Es ist ja oft nur die Frage, wie ernst meinen wir es. Gut, und jetzt nochmal die Frage, also schönes Büro können wir uns da schon mal von der Backe schmieren, oder? Das hattest du ganz sicherlich in Baku nicht, oder? Beschreib mal, wie es da aussah.
Nee, Büro war nicht schön. Genau, das war das Erste, ich musste das ein Team finden, aber das Zweite, ich musste auch ein Office finden. Und in meinem Kopf war, okay, es ist Early-Stage-Startup, wir müssen natürlich günstig sein und was Günstiges finden. Und ich bin dann da rein und habe jemand gefunden, einen Makler, der mir irgendwie was finden könnte. Ich habe gesagt, okay, wir wollen ein günstiges Office, super flexibel, wo können wir was finden? Und er hat gesagt, so Flexibilität, das gibt's gar nicht. Also entweder man mietet sich so wie früher für 10 Jahre oder 5 Jahre oder 3 Jahre. Oder wir müssen ganz woanders gucken. Und dann haben wir uns irgendwann, glaube ich, in diesen alten sowjetischen Wohnung, haben wir dann uns in der Innenstadt wirklich so eine kleine Wohnung gemietet, mit so alten Sofas und alten Tischen. Man musste durch so einen Hof durchgehen, wo Babuschkas Gemüse und Tomaten verkauft haben. Da musste man einmal durch und dann kam man irgendwann in dieses kleine Mini-Wohnung mit Teppich an der Wand und da war dann unser Office. Und ich war richtig stolz, weil das hat damals, weiß ich nicht, 500 Euro im Monat gekostet oder so. Und ich dachte, ich habe richtig gespart für die Firma, für Rocket Internet, was eigentlich völlig absurd war zu der Zeit. Und das war sozusagen das erste Office und da bin ich noch nicht mal in Kontakt gekommen mit diesem ganzen Flexible Work und wie das ist, aber die Realität war, wenn man Flexibilität brauchte, gab es da noch gar keine Solution, das heißt, wir mussten in dieses traditionelle, wir mussten eine Wohnung finden einfach, um überhaupt irgendwie flexibel arbeiten zu können.
Ja. Du musstest das Muster brechen, ja, und im Prinzip eigentlich hast du da ja schon so ein Need erkannt, ja, den jetzt gerade jung gegründete Unternehmen oder Geschäftsmodelle ja brauchen, ja, du weißt ja einfach gar nicht, wohin die Reise geht.
Ja, und dann, waren wir dann in dieser Wohnung. Ich kann mich erinnern, irgendwann hatten wir auch Investoren. Wir hatten Investoren von der World Bank und die mussten dann irgendwann vorbeikommen und uns besuchen. Und mein Chef hat wieder gesagt, du, ich schaff's nicht. Mach du das mal, weil ich komme irgendwie nicht mit dem Visum rüber. Und ich auch wieder, okay, jetzt muss ich mit den Investoren sprechen. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich weiß gar nicht, wie hier alles funktioniert. Und dann habe ich meinen Chef so gesagt, soll ich die irgendwie ins Office reinbringen? Und er so, ja, klar. Und ich so, aber bist du sicher in unser Office? Und so, ja. Und ich so, okay, alles klar. Und dann gehe ich da auf die Straße. Und dann stehen die da an der Bushaltestelle mit, sie kamen straight aus Washington DC angeflogen mit Anzug und so einem Koffer in der Hand und standen da und ich dachte, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, bitte ist hoffentlich heute kein Markt, dass die Babuschkas da Gemüse verkaufen. Bitte nicht. Natürlich waren die alle da. Und ich bin dann mit denen dann durchgelaufen, bin dann in dieses Office rein. Es sah da aus, wir hatten, weiß nicht, 8 Leute oder so, die vom Computer saßen. Das ist klar, war alles eher düster. Und dann saßen die auf dieses Sofa in diesem Wohnzimmer. Ich saß gegenüber von denen. Die haben mich nur angeguckt wie einen Verrückten und haben dann gesagt, ja, wollen wir vielleicht ins Hotel gehen. Und ich dachte, ja, das ist keine so schlechte Idee. Im Endeffekt ging es gut. Die haben investiert. Also so schlimm war es nicht. Aber war, glaube ich, trotzdem eine verrückte Erfahrung, wenn man jetzt zurückdenkt.
Absolut. Ja. Haben die noch mal irgendwas gesagt? So nach dem Motto, ja, das hat uns eigentlich sogar eher beeindruckt.
Ja, die haben halt gemerkt, die haben schon auch gemerkt den Fakt, dass jemand da hinkommt und überhaupt das alles macht in dem Land und das aufbaut und wie kreativ man sozusagen Solutions findet, um irgendwie trotzdem eine Lösung zu haben, jetzt ein Office zu haben, wenn man nicht einfach nur Zugang zu den ganzen Infrastruktur hat. Ich glaube, das Modell hat ihnen generell ganz gut gefallen und die waren natürlich sehr daran interessiert, dass jemand in diese Länder kommt. Aserbaidschan, Georgien, Usbekistan, genau.
Okay. Wir spulen ein bisschen voran. Also an dieser Geschichte sieht man ja schon so viel, ja, wie du gestartet bist. Also auch mit dieser, wie du sagst, Naivität. Ich würde aber auch sagen, mit dieser Passion oder mit dieser Leidenschaft, Dinge auch wirklich voranzubringen und sich doch ein Stück weit gegen Kritik, was heißt zu wappnen? Das stimmt ja nicht. Ihr habt ja schon auch versucht, euer Geschäftsmodell überhaupt mal zu verstehen. Was war deine letzte Station jetzt vor Mindspace?
Delivery Hero. Die sind ja auch gerade in den Nachrichten, as we speak.
Absolut.
Genau.
Und wieder so ein Momentum, oder? Wieder, also vielleicht erklärst du das, kennt wahrscheinlich jeder, aber trotzdem nochmal so mit ein, zwei Sätzchen, damit man das ganz gut einsortieren kann.
Genau, es war auch eine Interesse. Ich bin auch zufällig reingekommen. Ich war irgendwann in Foodtech. Und zwar, ich habe für ein kanadisches Startup gearbeitet und habe für die den holländischen, später auch den deutschen Markt gemacht. Und da, das Businessmodell war Offices, also Firmen und auch Coworking Provider mit Restaurants zu verbinden, dass die Leute sozusagen rausgehen können und sich Essen abholen können. Genau. Hat super funktioniert, war ein richtig cooles Produkt und so. Sind wir gerade nach Holland gezogen und dann kam die Pandemie aus dem Nichts. Und dann haben die Restaurants zugemacht irgendwann und dann hat auch niemand mehr aus dem Office gearbeitet. Das heißt, das ganze Businessmodell war irgendwann, hat leider nicht mehr funktioniert.
Kollabiert.
Und dann bin ich nach Deutschland, habe versucht, das noch zu retten, aber Delivery Hero war dann einer unserer Kunden und bin da irgendwie dadurch reingerutscht und gefragt, ob ich Lust habe. Weil natürlich für die Food Delivery Firmen war es natürlich eine sehr gute Zeit. Plötzlich haben alle Essen bestellt. Und die sind dann sehr groß geworden und expandiert. Bei Delivery Hero habe ich ein neues Vertical aufgebaut und zwar haben wir Restaurants connected mit den Lieferanten. Das heißt, wir haben eine Order Management App, ein Tool gebaut für die Restaurants, damit sie einfacher ihre Bestellung machen können.
Okay, gut. Also ist es so ein Prinzip, wenn wir da jetzt mal so ein kleines Muster ableiten würden, dass du vor allen Dingen immer neue Geschäftsmodelle gerne, dass sich das reizt, diese Knobelaufgabe, also vielleicht auch Aufgaben, die erstmal schwer lösbar erscheinen, dass du sagst, das ist was, wo ich hellwach werde und auch echt Bock habe, das auszuprobieren, oder?
Genau. Da bin ich, glaube ich, durch Rocket Internet so reingerutscht und zwar ein bisschen so im Dunkeln tappen und Sachen ausprobieren und versuchen, neue Sachen aufzubauen, zu experimentieren oder Sachen, die es vielleicht schon gibt, in einem anderen Kosmos-Kontext aufzubauen und zu testen und auszuprobieren und dann gucken, ob das funktioniert oder woanders. Und das hat mir ganz gut Spaß gemacht, weil da braucht man natürlich ein bisschen Mut. Man muss immer irgendwie eine Vision im Kopf haben. Man muss sehr experimentierfreundlich sein und auch nicht so down sein, wenn mal es nicht klappt, dass man die ganze Zeit immer wieder was Neues macht. Und wenn man dann was gefunden hat, was funktioniert, dann macht man das. Und genau, das war dann auch bei Delivery Hero der Fall. Ich habe am Anfang sogar was Generelles gemacht und bin dann wurde ich gefragt, hätte ich Lust, denn ein neues Vertical aufzubauen? Weil das war gerade sozusagen die Zeit von Expansion und vielen Ideen und das Kapital war auch da. Und dann bin ich da so reingeraten.
Jetzt bin ich ja mal total gespannt, wie Mindspace dich dann begeistern konnte, weil in meiner Wahrnehmung von außen ist jetzt die Geschichte von Coworking ja nicht zu Ende, erzählt das nicht, aber das ist ja ein bestehendes und etabliertes Geschäftsmodell. Also was war jetzt nochmal so der Punkt, dass du sagtest, okay, das ist eine coole Aufgabe, da möchte ich unbedingt rein.
Ja, ich habe die Founder getroffen, Dan und Jota, und die haben mir so ein bisschen erzählt, was sie denken, wo die Reise hingeht, mit den Coworking, mit Flex-Office-Providern, wie sich gerade die ganze Welt irgendwie verändert, wegen natürlich diesem Homeoffice, Nicht-Homeoffice, Hybrid-Office, und immer auch irgendwie gezeigt, wie keiner noch so richtig eine Antwort hat dazu, wo die Reise hingeht. Also keine Firma kann wirklich sagen, wie sie in 5 Jahren, in 3 Jahren, in 2 Jahren arbeiten wird. Und das fand ich spannend, weil es wieder so ein bisschen sowas kreiert, was ich vorher hatte, so eine Blackbox. Keiner weiß, wo die Reise hingehen wird. Jeder weiß, dass Leute arbeiten werden, auf irgendeine Art und Weise, in irgendeinem Ort. Aber wer da jetzt der beste Provider sein wird oder in welcher Form die arbeiten werden, das konnte niemand beantworten. Und das fand ich recht interessant, weil natürlich, ich bin fest davon überzeugt, dass es ein sehr, sehr wachsender Markt und sehr interessanter Markt, besonders was Flex angeht. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass noch niemand so richtig das alles beantwortet hat, in welcher Form, wo die Reise hingeht, was die ganzen Flex-Provider anbieten werden in der Zukunft. Und das finde ich recht interessant, weil ich schon glaube, in den nächsten 5 Jahren wird sich da sehr viel verändern und es wird auch sehr interessant werden.
Das sind ja auf jeden Fall ja auch viel größere Fragen, die da gewälzt werden, als nutzen wir jetzt Teams und machen wir Hybrid und machen wir 2 Tage so oder so. Also ich beobachte an mir eine gewisse, wie soll ich sagen, Fatigue, wenn ich so Sätze lese, wie das Büro der Zukunft ist, Pünktchen, 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 wo ich immer denke, aha, sagt wer? Woher wollen wir das wissen? Ich glaube, mich hätte man auch damit gekriegt, wenn jemand sagt, wir wissen es alle nicht. Aber was für Fragen stellen wir uns heute? Das ist ja spannend. Nimm uns doch mal ein bisschen mit. Welche Fragen hat sich so jemand wie Jotan gestellt? Vielleicht auch nochmal, magst du ihn nochmal mit vollem Namen nennen und dass wir das hier nochmal gucken, weil ich glaube, gerade er oder die beiden Gründer stehen ja auch wirklich für tiefe Betrachtungen und Gedanken da zu dem Thema.
Ja, auf jeden Fall. Also die sind ja schon Jotam Alroy und dann Sakai, die sind ja schon seit 11 Jahren fast, 12 Jahren, glaube ich, in dem Business, haben damals ihre erste Location in Tel Aviv aufgemacht und sind relativ schnell danach durch zufällige Kontakte und auch Investoren nach Berlin gekommen und haben dann wirklich in der Zeit vor 11 Jahren in Berliner Friedrichstraße die erste Location sozusagen aufgemacht, lange überlegt, ob sie das machen sollen oder nicht. Keiner wusste, was wirklich ist. Ein großes Risikobusiness am Ende des Tages, weil man natürlich ein Lease für sehr lange Zeit, also für 10 Jahre unterschreibt. Haben lange verhandelt, lange überlegt, ob sie es wirklich machen sollten. Und ich glaube, innerhalb von 3 Monaten war die Location voll, nachdem man sie dann gelauncht hatte. Sehr schnell hat man gemerkt, okay, da ist ein Product Market Fit. Dann ging es auch schon parallel nach Hamburg. Und dann wurden die nächsten Locations in Hamburg, weitere in Berlin und in München aufgemacht. Und das war natürlich eine sehr interessante Zeit weltweit. Weil das habe ich auch, als ich dann auch kurz nach Aserbaidschan, das war die Zeit von den Hyperscaling, also wirklich Growth at all cost. Das heißt, diese ganze Tech-Firmen, das war die Philosophie, war Schnelligkeit. Schnell skalieren, schnell weltweit in alle Märkte reingehen und ein Office finden.
Marktzutritt auch schaffen, ja? Auch
genau,
egal, Marktzutritt. Kostet, was es wolle.
Kostet, was es wolle. Schnelligkeit war das A und O. Als ich für das kanadische Startup gearbeitet habe, kann ich mich auch erinnern, wir hatten so eine Global WeWork Pass. Und ich bin in jede Stadt reingegangen, in ein WeWork. Ich habe gesagt, wir hätten gerne das Office. Da hat keiner gefragt, was kostet das? Wie lange wird das dauern? Man hat nicht lange verhandelt, so wie heutzutage, sondern man hat das Office einfach genommen. Und am Ende des Tages hat gesagt, habt ihr schon ein Office? Habt ihr schon die Leute eingestellt? Wie schnell habt ihr das geschafft? Das waren das, was die meisten
KPIs Tech-Firmen, sozusagen.
Das waren die KPIs. Ja, absolut,
witzig.
Absolut.
Das war ungefähr welche Zeit, dass wir das hier nochmal rahmen?
Das war, was war das denn? 2015.
Ja, ich hätte auch gesagt, zwischen 13 und 18 war die, oder 18, 19 war die Party richtig so am, am Brennen.
Genau, ja. Genau. Und dann kam natürlich mit WeWork und den Flex Coworking-Providern, die waren ja perfekt. Die sind ja auf den Schultern von diesem Tech-Growth sozusagen auch dann groß geworden, weil das war das perfekte Produkt. Man wollte in einen Markt rein und dann wollte man so schnell wie möglich, wie ich damals in Aserbaidschan, ein Office finden, ein Team hiren und anfangen zu arbeiten. Damit diese ganzen Sachen, die nebenbei sind, wie ein Office finden, das sollten nicht zu viel Zeit kosten. Und das hat WeWork ermöglicht und das haben alle Coworking-Provider auch wie Mindspace ermöglicht. Deswegen lief es unglaublich gut, weil parallel ging es der Wirtschaft auch recht gut. Das heißt, man hatte nur sehr kleine Vacancy Rates. Das heißt, es gab generell nicht so viel Platz. Und wenn es irgendwo Platz gab, dann waren größere Firmen drin. Und wenn jetzt eine kleine Firma kommt, die zum Beispiel nur 2 oder 4 oder 6 Leute hat, dann war es sehr schwierig für die ein Office zu finden, zu flexiblen Konditionen.
Also wir leben ja heute in einer komplett anderen Zeit, oder? Das ist ja wirklich wie einmal auf den Kopf gedreht, oder? Vielleicht fangen wir mal erstmal damit an. Ihr seid, glaube ich, über 45 Standorte habt ihr, oder? Habe ich richtig recherchiert?
Genau, genau.
Ja?
Genau. 48
also weltweit, allein ungefähr. 7 in Berlin. Wer sitzt bei euch? Also wer mietet euch? Wer sind eure Kunden? Sind das vor allen Dingen einzelne Coworker? Sind es vor allen Dingen Corporates? Sind es kleinere Teams? Oder ist es eine bunte Mischung? Fangen wir damit an.
Also wir unterscheiden, glaube ich, unter 3 Hauptsegmente. Das erste Segment sind natürlich Small SMBs, Small und Medium-Sized Businesses von 2 bis 15 oder 20 Personen in einem Office. Für die ist natürlich Flexibilität recht wichtig und auch wichtig, dass die mit uns wachsen können, dass die mit uns kleiner werden können, dass die mit uns in andere Städte gehen können. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann das zweite Segment sind Corporates. Das heißt große traditional enterprises aus Deutschland, aber auch größtenteils natürlich aus Amerika, die expandieren, die einen flexiblen Partner haben wollen. Weil heutzutage, besonders nach der Pandemie, haben viele Corporates in Asien, in Amerika, haben in ihrem Portfolio, müssen die eine gewisse Bandbreite an Flexibilität haben. Das ist, wenn mal was passiert weltweit, dass die schnell aus ihrem Vertrag raus können und nicht dann irgendwo für 10 Jahre oder für fünf Jahre drin sind. Deswegen ist jetzt auch ein großer Prozentteil von unserem Kundenstamm geworden. Die haben natürlich andere Anforderungen. Die wollen dann vielleicht Privatisierung, einen kompletten Floor für sich haben. Genau. Und dann das dritte Segment sind einzelne Memberships, Dedicated Desks. Das sind sozusagen Freelancer, Coworker, Selbstständige, die auch Flexibilität brauchen und auch offen im Office arbeiten können. Genau.
Was würdest du sagen, ist der Unterschied, warum Menschen zu euch kommen und eben nicht zu WeWork gehen mit allen Problemen oder wohin auch immer? Es gibt ja auch noch Design Offices. Also das heißt, ihr seid ja nicht die einzigen Anbieter. Es gibt ja auch kleinere Anbieter. Was würdest du sagen, ist so typisch Mindspace?
Ja, ich glaube, dass Allerwichtigste, und das ist, was Dan und Jotam sich sozusagen, das ganze Businessmodell, worauf das aufgebaut ist, ist der Vibe von einem Ort, von einer Location, wo man ist, ist unglaublich wichtig. Das ist so ein bisschen, wir sagen immer, die Seele von wo man drin ist. Man kann es nicht ins Worte fassen, was es ist, aber man kommt irgendwo rein und man fühlt sich wohl. Es ist okay. Ob man das jetzt in der Wohnung hat, ist das Gleiche bei der Arbeit. Und Vibe sind natürlich verschiedene Elemente. Es ist das Design, wie es aussieht. Es ist die Community. Es ist die Atmosphäre. Es ist vielleicht die Musik, die ein bisschen im Hintergrund läuft. Das ist etwas, was eine sehr wichtige, große Rolle bei Mindspace spielt, dass wirklich jede Location eine Identität hat und eine Seele hat. Das zweite ist natürlich der Community-Faktor. Die Leute sollen den Kontakt haben, die sollen sich spüren, als wären sie Teil einer Community, die lokal ist. Und was ich immer merke, zum Beispiel im Moment sitze ich bei uns in Kurfürstendamm in der Location und die Leute kennen sich. Es ist wirklich so eine eingeschweißte Community, eine Mischung aus den Leuten, die bei Mindspace sind, aber auch von denen, die hier im Office sind. Und die haben eine sehr spezifische Identität und haben diese Community gebildet. Und Leute, die hier neu reinkommen, die werden Teil von dieser Community. Und das finde ich auch sehr spannend und das ist auch eine wichtige Rolle. Und das Wichtige ist auch, die Community ist überall anders. Also jede Location hat eine andere Seele, weil sie vielleicht auch in einem anderen geografischen Ort ist. Aber die Community wird dementsprechend auch ein bisschen anders und individuell angepasst. Und das dritte ist lokal. Mindspace versucht immer sehr lokal zu bleiben. Also das heißt, sich wirklich anzupassen an dem, wo sie gerade sind. Und nicht einfach nur ein Copycat zu sein von jeder einzelnen Location, dass es gleich aussieht. Ja.
Und es mag den einen oder anderen geben, der da vielleicht, ich sage jetzt ein Wort, das klingt sehr abqualifizierend, ein bisschen stumpfer ist. Ich meine das aber überhaupt nicht Fällt jetzt gerade kein besseres, sagen wir mal, ein bisschen flexibler ist, was diesen Vibe betrifft. Und dann gibt es Menschen, die sind da sehr feinstofflich. Ich würde mich jetzt mal ganz unverschämterweise eher zu den feinstofflicheren zählen, weil wenn ich in ein Hotel komme beispielsweise, ich nehme jetzt mal die Analogie und schon so das Gefühl habe, dass es da im Headquarter so eine Abteilung Interior Design gibt und die dekliniert das jetzt einfach mal für alle Niederlassungen durch, dann weiß ich schon, okay, ich kann hier vielleicht ein okayisch Übernachtung haben, aber das wird definitiv nicht so sein, wo ich eben genau das erlebe, was du sagst, nämlich diese Seele. Wie macht ihr das? Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wie übersetzt du das? Es ist ja schnell gesagt, nur überhaupt nicht einfach, das in Realität zu gießen. Also wie kriegen die Dinge bei euch, die Räume, eine Seele? Wie?
Absolut, absolut. Also ich glaube, das Erste sind Menschen, also Hospitality. Und deswegen genieße ich es so ein bisschen, in diesem Bereich zu arbeiten. Weil früher war ich im Tech und wir haben mit Produkten gearbeitet. Und wir haben immer gesagt, ja, Menschen sind Teil dieses Produktes. Die Menschen machen dieses Produkt. Aber im Endeffekt war das eine App auf dem Telefon und da sind keine Menschen. Hier, wenn man in den Raum, in ein Mindspace reingeht, dann ist das Erste, mit dem man zu tun hat, sind die Hospitality, sind die Community-Leute oder die Salesperson von Mindspace. Und wir sind ja Teil vom Produkt. Sie sind ja das Produkt, weil unsere Member jeden Tag mit denen zu tun haben und mit denen sprechen. Und dieses Menschliche, diese Beziehung ist ja schon Teil dieser Seele, weil sie durch Menschen sozusagen gemacht wird, was eine riesige, riesige Rolle spielt. Das Zweite sind natürlich solche Sachen, also Hospitality und Service ist, glaube ich, das Erste. Das Zweite ist natürlich Design und wie Sachen aussieht. Und da ist es, glaube ich, jahrelange Erfahrung und auch von Mindspace und von den Foundern die Liebe zu Detail und Liebe zu Design. Jede kleinste Sache oder Bild oder kleiner Artefakt, der da steht, ist nicht zufällig da, sondern es ist geplant. Wir haben ein Designer-Team, das daran arbeitet, weltweit. Aber das Witzige ist wieder, es sind nicht die gleichen Produkte, die wir weltweit kaufen und überall gleich hinstellen, sondern wir haben wirklich jemand, der aus Tel Aviv nach Berlin kommt und in die ganzen Flohmärkte geht hier. Die größten in ganz Deutschland. Viele gibt es ja hier in Berlin. Und die nimmt halt ein Budget und geht dahin und fängt an, Sachen da querbeet zu kaufen und aufzustellen. Kommt mit riesigen Boxen an und fängt dann auch an, die Locations zu beschmücken. Das heißt, auch das ist nicht irgendwie industrialisiert oder das ist alles systematisch gemacht, sondern es ist eine Person, die ganz viel Liebe zu Design und zu Kunst hat und diese Sachen kauft, sich überlegt, ein Konzept macht und dann unsere Location ausstattet. Genau.
Inwieweit haben die eure Kunden und Kundinnen, die zum Teil ja nicht nur ein paar Wochen oder mal once in a while da reinkommen und ihren Arbeitsplatz da aufsuchen, haben die auch irgendeine Einwirkung? Können die ihre Meinung dazu sagen oder können die da sich irgendwie in irgendeiner Form einbringen? Frage, wollen die das überhaupt? Weil ich komm noch so gedanklich noch mal so aus dieser Welt, wo jeder seinen Arbeitsplatz hat und da steht der selbstgebastelte Kalender und da ist die Teekollektion und die Handcremesammlung und du weißt, wie es aussieht. Die sind nicht immer unbedingt ästhetisch anspruchsvoll, aber halt sehr persönlich und individuell. Das ist ja jetzt in einem Coworking in der Form gar nicht möglich. Also können die sich irgendwo da einbringen und wollen sie das überhaupt?
Absolut, absolut. Also wir haben 14 Locations in Deutschland. Jede Location hat eine andere Art von Community, also eine andere Art von Leuten. Und das ist das Interessante dran. Man weiß am Anfang nicht, in welche Richtung die Reise hingehen wird, weil es kommt immer darauf an, in welcher Gegend ist das, was für eine Art von Firmen sind das, eher größere Corporates oder kleine Startups, sind die aus dem Fintech oder sind die mehr aus dem AI? Das macht im Endeffekt alles die Community. Und dann, sobald es so eine Community wird, dann spielen die natürlich eine große Rolle, weil man sieht sich, man spricht miteinander, man hat viele Happy Hours und Community Events, man hat generell viele Events, die passieren in der Location. Das heißt, man lernt sich kennen und man lernt auch, weil das Wichtigste, was die Entwicklung von einem Standort angeht, ist, was funktioniert nicht so gut, was gefällt euch, was gefällt euch nicht so gut, was würdet ihr gerne haben, was würdet ihr gerne nicht sehen. Und diese Entwicklung passiert auch die ganze Zeit durch ständigen Kontakt mit den Members und den Kunden. Aber es ist überall anders. Es gibt Locations, die sind sehr privat. Da ist Privatsphäre sehr wichtig, da ist so Isolierung sehr wichtig, dass es ruhig ist, ist unglaublich wichtig. Und da sind eher größere, professionellere oder ältere Firmen. Und dann gibt's Location, da ist das alles mehr mehr Community-lastig. Die Leute unterhalten sich gerne, sind gerne in der Küche, sind gerne in Breakout-Rooms. Und da ist auch ein ganz anderer Vibe, als man den hat. Deswegen, klar, also im Endeffekt, das ist das Schöne. Das, es ist ein Haus und das Haus wird gemacht und die Seele vom Haus wird gemacht von den Leuten, die da drin wohnen.
Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen reite ich so da drauf rum. Du hast die drei quasi Kundengruppen jetzt schon mal aufgenommen und oder mal beschrieben. Und wie würden sich feiner da nochmal so die Bedürfnisse unterscheiden? Also was sucht der vielleicht prototypische Einzelkämpfer, sagen wir es mal an der Stelle, also der Mensch, der allein für sich, für seine Einzelunternehmung ein Desk sich bucht, was sucht der, was für Bedürfnisse hat der Prototyp stellvertretend? Also das ist natürlich, gibt es immer Ausnahmen, aber ihr habt da ja sicherlich reichlich an Erfahrung schon gesammelt.
Der Freelancer, also das erste ist natürlich Location. Man will da arbeiten, wo man auch gerne hinfährt, wenn man jetzt wo wohnt. Das heißt, es muss relativ zentral sein in einer Gegend, wo man, weiß ich nicht, entweder Kontakte treffen kann oder Freunde treffen kann oder Businesspartner treffen kann oder essen gehen kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das Zweite ist die Flexibilität. Das ist ein Ort, wo jetzt ein Freelancer nicht alles organisieren muss und alles da ist. Getränke, Kaffee, ein Meetingroom, den man sich buchen muss, ein Event, das man sich vielleicht buchen muss, wenn man Kunden einlädt, dass man die mit denen sozusagen alles machen kann. Das ist alles all-inclusive ist. Ich glaube, das ist das attraktivste Paket. Und das Dritte, was natürlich für die auch wichtig ist, ist Community. Gibt es die Möglichkeit, von anderen Leuten zu lernen, andere Leute kennenzulernen, vielleicht auch potenzielle Kunden kennenzulernen oder Leute, mit denen man zusammenarbeiten kann? Das ist auch alles eine wichtige Rolle, glaube ich, für dieses Segment.
Inwieweit ist dieses Versprechen manchmal auch ein wenig vollmundig? Also, weil ich kenne ja diese Geschichten auch von, das kann man ja nachvollziehen, da hat jemand jetzt gerade gegründet und sagt, oh super, dann gehe ich da in dieses Coworking und da ist auch das Corporate, da habe ich ja quasi schon so ungefähr die ersten drei Leads schon frei Haus geliefert oder kann mich ganz toll austauschen mit den Menschen. Findet das wirklich statt? Oder würdest du sagen, naja, ganz ehrlich, es ist auch viel, hier haben wir unsere drei Corporate-Kunden, die sind miteinander im Austausch und wir haben hier unsere Coworker, die sind wiederum mit sich im Austausch, aber so über diese Zielgruppen hinweg passiert jetzt, wenn wir ehrlich sind, nicht so viel.
Es kommt drauf an. Also ich glaube, das Ziel, Gleichgesinnte zu treffen, das stimmt auf jeden Fall zu. Also ich glaube, die Möglichkeit ist da und das sehen wir auch die ganze Zeit, dass Kontakte da geknüpft werden, auch Freundschaften geknüpft werden von Leuten, die durch das gleiche Problem vielleicht in einer anderen Branche gehen und sich dann zusammenfinden und Sachen miteinander austauschen. Das habe ich auch in meinem Freundeskreis, habe ich das gemerkt, wo sich viele Leute kennengelernt haben, weil sie in einem Coworking-Space zusammengearbeitet haben einfach und sich dann irgendwann entschieden haben, lass uns doch mal ein Office zusammennehmen und so weiter. Das gibt's auf jeden Fall. Was die Möglichkeit angeht, irgendwie Leads zu finden und Sachen besser zu verkaufen, es kommt immer drauf an. Ich glaube, das ist nicht so die Frage, kann das Flex Office das bieten? Nee. Obwohl wir können natürlich verschiedene Sachen machen. Wir haben Screens, wo man seine Produkte vorstellen kann. Wir haben regelmäßige Events, wo man seine Produkte, wir haben Panels, wo verschiedene Founder ihre Sachen vorstellen. Das heißt schon, dass man so ein bisschen das Ökosystem schafft, dass Leute die Möglichkeit haben, Sachen zu teilen. Aber alles andere, was so verkaufen und Leads angeht, das kommt immer auf die Firmen und auf die Founder drauf an, wie die das machen und wie die das strukturieren.
Mir ging es auch jetzt vor allen Dingen, also das wäre ja sicherlich so eine insgesamt geheime Hoffnung von Gründern, auch berechtigterweise. Mir ging es eigentlich eher darum, inwieweit man dann doch wieder so ganz feine, nur so semipermeable Membranen um sich rum hat, dass man sich dann doch wieder eher mit den Menschen austauscht, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, dass dann die Corporates so ein bisschen ihren Dasein dort gestalten und daneben die Coworker, dass da nicht so wahnsinnig viel Austausch ist.
Ja, das sind natürlich andere Segmente. Aber es kommt immer drauf an. Natürlich gibt es jetzt ein riesiges Corporate aus Amerika, das kommt und sagt, ja, wir wollen die Flexibilität, aber wir wollen auch Privatisierung, wir wollen unseren eigenen Space, wir wollen unsere eigenen Möbel, wir wollen alles selber gestaltet haben, wir wollen am besten unsere eigene Küche haben, dass wir da nicht rausgehen können. Klar, das gibt's auch. Aber dann gibt's Firmen, die auch größer sind, auch Corporate sind, aber die kennen das und die wollen sozusagen, weil im Endeffekt kommt es immer nicht darauf an, was die Firma will, sondern es kommt darauf an, was die Mitarbeiter wollen oder was die suchen. Weil wir haben zum Beispiel heutzutage viele Firmen, die haben die berechnen und haben Quoten und wie viele von ihren Mitarbeitern überhaupt ins Office kommen. Und genau. Basierend darauf machen sie das Budget fürs nächste Jahr. Das heißt, es ist in unserem Interesse, auch im Interesse vom Local GM sozusagen, die Leute zu motivieren, damit man größeres auch Office dann mieten kann sozusagen und mehr Budget dann dafür hat. Und da kommt es darauf an, was die Mitarbeiter sagen. Es gibt Mitarbeiter, die wollen leise, weiß nicht, zum Beispiel ein Ingenieur, der möchte vielleicht leise, der möchte privat arbeiten, der will nicht, dass es so laut ist, der will nicht mit so vielen Leuten zu tun haben. Dann gibt es Leute, die wollen das, die wollen da hinkommen, damit sie sich mit anderen Leuten austauschen können, vielleicht auf eine Happy Hour gehen, vielleicht gibt es ein Abendsevent mit Pizza und Drinks. Das ist für viele interessant. Aber das kommt immer drauf an, auf die Leute, die in der Firma arbeiten und die Kultur der Firma, und da versuchen wir es natürlich immer anzupassen und zu gucken, was denen passt.
Und gehen wir mal in diese Gruppe rein, die Corporate oder vielleicht auch die, also aus Unternehmen, die quasi Flächen bei euch anmieten. Was beobachtest du gerade rund um diese leidige Back-to-Office-Diskussion? Findet die wirklich so hart statt, wie es in den Medien dargestellt wird? Oder ist es eigentlich so ein verzweifelter Ruf der Unternehmen, den sie ja im Zweifelsfall gar nicht einlösen könnten? Weil viele Unternehmen haben ja auch schon Flächen abgemietet. Also das heißt, würden wirklich jetzt jeden Tag ins Büro kommen, hätten sie gar nicht genug Platz. Also wie wird es denn wirklich exekutiert? Was bekommt ihr da mit?
Sehr gute Frage. Ich glaube, wie schon ganz am Anfang gesagt, ich glaube nicht wirklich, dass jemand weiß, in welche Richtung es gehen wird. Ich glaube, es gibt keine einzige Antwort dazu. Es gibt natürlich die eine Extreme, wie ein Amazon oder größere Firmen, die sagen, okay, um bessere Effizienz und die Effizienz zu steigern, machen wir 5 Tage die Woche. Und da gibt es jetzt immer mehr Firmen, die wieder da zu dem Standard zurückgehen. Dann gibt es aber auch die andere Seite der Medaille von Firmen, die sagen, wir sind nicht keine Kindergärtner. Unsere Mitarbeiter sind alle erwachsen, die können alle machen, was sie wollen. Und die machen das komplett offen, haben vielleicht ein kleines Office und wenn die Leute kommen wollen oder nicht. Und dann gibt es die anderen 90% der Industrie. Und die haben, glaube ich, keine Antwort. Die gucken ein bisschen nach links und gucken ein bisschen nach rechts und gucken und versuchen es halt hybrid zu halten. Deswegen, da verändert sich viel. Und wir sehen ganz verschiedene Sachen. Wir sehen Leute, die sehr Firmen, die große Spaces mieten, aber dann sehr wenige Leute kommen. Wir sehen auch, wo kleinere Office gemietet werden für Firmen, die eigentlich einen riesen Namen haben und eigentlich viel mehr Platz brauchen und das dann Office dann auch relativ voll ist. Und auch zwischendrin ist da eigentlich recht viel. Ich glaube, es ist ein bisschen so ein Abtasten momentan. Was brauchen wir eigentlich? In welche Richtung geht es? Wollen wir das doch größer machen? Weil woran wir das merken, ist, dass der Brief ändert sich die ganze Zeit, wo man auf einen anderen Tag sagt man, okay, das ist die Größe, das wollen wir haben und dann irgendwie 2 Monate später will man doch was völlig anderes, was Kleineres, also oder vielleicht doch was Größeres.
Man iteriert sich sozusagen voran und schaut und passt sich da an auch. Ja. Also ich persönlich sage ja schon seit 4 Jahren, die Zahnpasta geht nicht mehr in die Tube zurück. Ja. Das hat sich einfach mal jetzt als eine Realität etabliert und das wird wahrscheinlich, egal wie sehr sich das die Firmen wünschen, nicht mehr komplett zurückzudrehen sein. Die Frage ist halt immer, wo liegt jeweils der Sweet Spot? Stichwort Kultur, das ist ja unser Überthema hier. Ich frage mich jetzt gerade, ob, wenn jetzt ein großes Unternehmen erkleckliche Flächen bei euch oder was Vergleichbarem anmietet, könntest du dir vorstellen, das ist dann wie so eine Art, nehmen wir mal einfach als Platzhalter jetzt so einen Namen wie Siemens, ja? Gibt es dann vielleicht die Siemens Mindspace-Kultur? Also gibt es dann nochmal so eine spezifische Mindspace-Kultur, die die Menschen entwickeln, die aus dem Corporate bei euch sind? Also ist das dann wie so eine Firma in der Firma? Könntest du dir das vorstellen? Ist das etwas, was ihr sogar schon vielleicht beobachtet?
Klar. Absolut, natürlich. Die Firma bringt ja sozusagen ihre eigene Kultur mit. Und diese Kultur wird dann Teil von dem Gebäude, in dem man ist. Und dann ist es eher eine Sache von Größe und Impact von dieser Firma. Das heißt natürlich, wenn jetzt Siemens 2 von 3 Stockwerken nimmt, dann wird Siemens da natürlich auch eine große Rolle spielen, was die Kultur angeht und wie da die Kultur ist. Muss es aber nicht. Es kann auch sein, dass eine kleine Firma viel mehr sozusagen nach außen geht und viel mehr sich zeigt und viel mehr involviert ist und Siemens eher weniger Leute ins Office kommen. Aber natürlich, klar, man spielt da, glaube ich, eine Kulturspiel eine wichtige Rolle. Und ich glaube, jede Firma bringt ein bisschen von sich selber mit.
Ja, das finde ich spannend. Ich hatte jetzt die Frage genau eigentlich andersrum gemeint, aber das finde ich auch lustig, diese Perspektive, dass man dann sagt, ah nee, ich gehe nicht an den Standort, ich sage jetzt mal Kurfürstendamm, das ist mir zu, was auch immer, das ist jetzt wirklich ein Schuss ins Blaue Nummer, das ist mir zu Siemens-lastig, ich gehe lieber dahin. Ich meinte jetzt eigentlich auch andersrum, dass die Mitarbeiter aus dem Corporate, die bei euch sitzen, sich in ihrer Kultur nochmal unterscheiden von denen, die ins Headquarter gehen. Weißt du, dass man sagt, das sind hier unsere Mindspacer, also genau andersrum. Könntest du dir das auch vorstellen?
Klar. Ich meine, Siemens ist ein gutes Beispiel, weil wir hatten auch... Wir hatten lange... zum Beispiel traditionelle deutsche Corporates, die ja oft ihre eigenen Gebäude haben und ihr eigenes Real Estate haben. Genau. Da meistens, wenn es damals, da gab es ja immer so Abzweige, Innovation Hubs oder so, Venture Capital Hubs. Und die haben dann gesagt, auch von der Identität her, hey, wir sind nicht Corporate, wir wollen ja auch ein bisschen mehr Techie und Startup sein. Wir deswegen müssen wir eigentlich, wir sind die Coolen, wir gehen eher in ein Flex Office, damit wir auch diese Kultur leben können, weil da sind eher mehr Startup. Und wir können von denen lernen und die können von uns lernen. Ob das dann auch wirklich so ist, das ist da mal dahingestellt, aber klar, diese Welle gab es und gibt es auf jeden Fall immer noch.
Also das heißt, da gibt es eine Schippe von, wie gesagt, nochmal, Disclaimer, das ist nur ein Platzhalter, da gibt es die Schippe Siemens in Mindspace, aber auch andersrum. Also die Kulturen tauschen sich sozusagen aus. Und ich weiß, wir haben es ja eben genauso gesagt, keiner weiß, wie die Zukunft wird. Welche Fragen stellt ihr euch, wenn ihr in die Zukunft guckt? Welche Fragen stellen sich eure Gründer? Weil damit waren wir ja in den Teil jetzt auch eingestiegen. Also was sind so Grund, vielleicht auch ein bisschen metaperspektivische Fragen?
Sehr gute Frage. Ich glaube, es geht, wenn man jetzt so makroökonomisch denkt, geht es darum, wo entwickelt sich der Markt hin? Woran denken gerade die ganz großen DAX-Unternehmen oder die Firmen im Silicon Valley, wenn die über Real Estate nachdenken, wenn sie über Expansion nachdenken? Mhm. Wo geht die Reise hin? Wie stellen die sich vor? Wie die Portfolioaufteilung geht? Werden es eher kleinere Teams, größere Teams? Brauchen sie Flexibilität? Wollen sie ihren eigenen Standort bauen? Ich glaube, das ist sozusagen, da lernen wir am meisten. Im Moment ist es natürlich AI. Was machen AI-Firmen? Lange haben Leute darüber gesagt, okay, jetzt werden die Firmen viel kleiner und die brauchen ja viel weniger Leute. Ob das so stimmt, weiß ich, ist auch dahingestellt, weil natürlich AI-Firmen auch sehr groß sind und auch sehr viele Leute einstellen gerade und wir sehr viel Wachstum sehen überall in verschiedenen Standorten. Und was für uns interessant ist, ist zu verstehen, wie planen die für die nächsten 5 Jahre, für die nächsten 10 Jahre so Real Estate Strategie und was brauchen die für einen Partner, um das so erfolgreich umzusetzen wie möglich. Was wir sehr interessant finden, ist, dass die großen Firmen, die haben eine sehr bestimmte Philosophie, was sie ihren Mitarbeitern bieten wollen, was Design angeht, was Office angeht, und die kommen dann meistens in ein neues Land, wenn die expandieren, und sagen, das hätten wir gerne, könnt ihr das umsetzen? So, und da werden die immer besser, das zu definieren, weil im Endeffekt, ich glaube, das ist auch ein sehr guter Punkt, den wir noch nicht erwähnt haben. Es geht nicht mehr darum, einfach nur ein Office zu haben, um ein Office zu haben. Ein Office ist wirklich der Ort, der Leute motivieren soll, dass man auch ins Office kommt. Das heißt, das Office muss mehr sein als nur noch Tisch und Stuhl. Ein Office muss ein Ort sein, wo Leute Bock haben, von ihrem Homeoffice dahin zu gehen, weil sie sagen, hey, ich gehe lieber ins Office, weil es ist eine coole Location, da gibt es sehr viele Anbindungen, es gibt sehr viele Sachen, die ich da parallel machen kann. Es gibt vielleicht Fitness, es gibt Sport, da gehe ich gerne hin. Und ich glaube, sehr viele große Firmen stellen sich diese Frage und haben schon angefangen, sie zu beantworten. Und auch wir stellen uns die ganze Zeit die Frage, wie können wir dieser Ort werden, wo Leute gerne hingehen, dass sie gerne ins Office. Wie können wir Firmen helfen, dass die gerne zu uns kommen und dass die Mitarbeiter auch sozusagen gerne zu denen ins Office kommen. Und ich glaube, das ist sozusagen die größte Challenge, die wir gerade haben, aber auch da, wo es sehr, sehr spannend wird, glaube ich, in den nächsten Jahren.
Menschliches Verhalten ist ja sehr widersprüchlich grundsätzlich. Also wir sehen ja auch in Befragungen, und ich glaube, du hast es ja auch, ihr habt es ja auch unter anderem verfolgt über die Silvia-Studie, dann sagen Menschen zum Beispiel sowas zu, ich glaube 20%, glaube ich, war nochmal eine andere Zahl, egal, ich will hier keine falschen Zahlen nennen. Also auf jeden Fall gibt es so eine Aussage, die heißt, also für ein schönes Büro mit all diesen Faktoren, die du eben genannt hast, würde ich sogar ein Stück weit auf Gehalt verzichten. Ja? Oder ich würde auf jeden Fall häufiger reinkommen. Sagen die Menschen in der Befragung, um dann aber wo zu arbeiten, wenn möglich im Homeoffice, weil es einfach bequemer ist, weil sie nicht pendeln müssen und so aus nachvollziehbaren Gründen. Wie geht ihr mit diesen Widersprüchlichkeiten um? Das macht es ja verdammt schwierig, auch Dinge vorherzusehen, oder?
Ja. Ja, absolut. Man muss sich auch mal vorstellen, die Generation Z oder die Jungen, die wir jetzt auch bei uns zum Beispiel haben, die sind ja in der Pandemiezeit, haben die angefangen zu arbeiten. Mhm. Das heißt, die haben eigentlich, die waren nie im Office.
Das sozialisiert, die sind so sozialisiert, genau.
Genau. Und dann kommen sie irgendwas zu uns und dann sitzen die da und müssen eigentlich 5 Tage die Woche müssen sie da ins Office kommen und denken sich dann, warum denn? Wer macht denn sowas? Und die kommen dann und sagen, erklär mir bitte mal, warum muss ich denn 5 Tage die Woche ins Office kommen? Was ist da überhaupt für eine Logik dahinter? Wer macht denn sowas? Und ich finde, der Punkt ist sehr gut. Den muss man erstmal, und ich glaube, die Aufgabe ist, diese Frage zu beantworten. Und jede Firma, die diese Frage nicht beantworten kann, nicht logisch beantworten kann, wird ein Problem haben, weil ist eine legitime Frage. Wenn man die ganze Arbeit, die gleiche Arbeit auch von zu Hause machen kann, warum dann ins Office? Und ich glaube, damit ist es ein bisschen, wir sehen, ist, man muss mehr bieten diesen Leuten als einfach nur einen Tisch und einen Stuhl. Man muss diese Sachen finden, diese Reize. Und ich glaube, es ist nicht nur Office, es geht generell um die Innenstadt, die gerade dieses Problem hat, auch mit Einkaufszentren und Läden und so weiter. Was muss die Innenstadt, was muss dieser Ort einbieten, damit Leute auch wieder Bock haben, da hinzugehen? Und ich glaube, Sport spielt da eine große Rolle, Lifestyle spielt eine große Rolle, Essen und Trinken und Arbeit und all das muss irgendwie zusammenkommen, dass die Leute dann auch das Gefühl haben, okay, da würde ich gerne hin, 2, 3, 4, 5 Mal die Woche.
Ihr habt jetzt selbst auch ein Experiment gewagt. Ihr geht in Connex mit Hotel. Also das heißt, es gibt eine Anknüpfung. Was genau habt ihr da probiert oder was verprobt ihr da quasi gerade?
Genau, wir haben eine Partnerschaft mit dem Hilton Hotel am Gendarmenmarkt. Und genau, die Idee ist halt, eine Symbiose zu schaffen. Aus dem Flex- und Coworking-Bereich mit der Hotellerie und dem Wellness, dass man sozusagen genau das damit ansprechen kann, dass die Leute nicht nur jetzt zur Arbeit gehen, sondern die Leute auch die Möglichkeit haben, die Facilities von einem Hotel zu genießen. Und jetzt der Wellness und Pool und Sauna und so weiter.
Und auch andersrum, das kann ja auch durchaus ein Argument, ein Buchungsargument für das Hotel sein, oder? Also das heißt, der Geschäftsreisende, der jetzt einen Hilton bucht, hat dann die Möglichkeit, sich auch einen flexiblen Arbeitsplatz für einen Tag oder so zu mieten. Also geht das in beide Richtungen?
Absolut. Absolut. Besonders wenn man regelmäßiger Pendler ist, der regelmäßig in eine Stadt geht und auch da arbeitet, will vielleicht einen Ort haben, wo man auch dann regelmäßig in der Nähe arbeiten kann und flexibel sein kann. Deswegen, das ist so ein bisschen, was wir gerade versuchen zu exploren.
Mhm. Du magst es, neue Dinge zu entwickeln und dazu muss man sich ja auch ab und zu mal ein bisschen aus der Situation rausbeamen und draufschauen von Metaperspektive. Und ich würde ganz gerne so zum Ende des Gesprächs nochmal auf diese Perspektive Stadtentwicklung kommen. Also was wir ja sehen, ist ja ein kolossales quasi Aussterben der Städte, vor allen Dingen was den Einzelhandel betrifft. Ich wohne jetzt in einer mittelgroßen Stadt in Wiesbaden. Was wir hier sehen, ist genau dasselbe wie überall. Die Einzelhändler meiden die Innenstadt, also es ist ein Geschäft nach dem anderen schließt. Gleichzeitig sehe ich aber total viel in der Gastroszene. Also ich weiß nicht, ob das ein lokales Phänomen ist, also Diese Industrie, die bebt, die lebt, die entwickelt sich weiter, auch wahnsinnig kreativ. Also das belebt das. Was erwartest du persönlich, was sich da noch tun wird? Also wie werden sich diese Bubbles, Einzelhandel, Gastronomie, Arbeiten, vielleicht auch Mobilität zueinander verhalten?
Ja, ist eine sehr gute Frage und ich glaube, für viele steht eine riesige Challenge, die sich genau das gerade stellen und keiner kann es so richtig gut beantworten. Wir sehen es ja auch eigentlich in fast allen größeren Städten, dass der Einzelhandel zusammenbricht. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch eine riesige Möglichkeit. Im Endeffekt glaube ich schon, dass Leute miteinander, Menschen miteinander Zeit verbringen wollen. Das heißt, den Need wird es immer geben. Langfristig. Die Frage nur, in welcher Form. Ich glaube, Gastronomie wird immer eine riesige Rolle spielen, dass es zentralisierter ist. Ich glaube, auch Wohnen wird vielleicht nochmal eine größere Rolle spielen und immer mehr in die Innenstadt gehen. Und da wird, glaube ich, viel passieren. Aber ja, so eine richtige Solution habe ich noch nicht gesehen. Für uns ist interessant, besonders so Einkaufszentren, die in vielen Städten sind, die in oft immer noch leer stehen. Ich glaube, in Holland, in Amsterdam haben sie das alles ganz
die
gut gelöst.
Die sind daher immer ziemlich...
Mhm. Genau, genau. Die sind da sehr gut. So viele Sachen wie Food Markets, Kunstgalerien, mhm. Event Spaces. Da wird sehr viel, sehr Neues gemacht und das funktioniert auch ganz gut. Mhm. Auch bei Hauptstädten und Dubai, also München, Berlin, Hamburg, muss man sich jetzt nicht so große Sorgen machen, weil ich glaube schon, dass das Office immer wiederkehren wird in einer Form, vielleicht kleiner, vielleicht konsolidierter, aber es wird immer noch eine Rolle spielen. Sport, Fitness wird auch, glaube ich, eine große Rolle spielen, weil da auch ganz viele interessante Konzepte, die gerade entwickelt werden, dass man die Möglichkeit hat, sozusagen etwas zu bauen, wo man nicht nur ins Fitnesscenter gehen kann, sondern verschiedene Arten von Sport und Kurse machen kann, wo die Kinder vielleicht mitkommen können. Ich glaube, da wird sich auch viel tun in dieser Richtung. Deswegen, ja, ich glaube, jetzt braucht es Kreativität, weil wir haben in diesem, wie lange haben wir jetzt in dieser Innenstadt, dieser Art gelebt, für schon einige Zeit. Und jetzt müssen wir das halt komplett umdenken, weil der Need jetzt ganz anders geworden ist.
Und ehrlicherweise denke ich jetzt gerade wieder an deine schöne Barco-Geschichte zurück, denn für mich gibt es so zwei Designprinzipien, die sich da zeigen. Nämlich zum einen das Entgrenzen, ja, also dieses etwas ist nicht nur Job oder nur Leben oder nur privat, sondern da vermischen sich Dinge. Ja, also da gibt es diese strikte Trennung nicht mehr und das drückt sich auch im Räumlichen aus. Und das andere ist die Umwidmung. Also etwas, was vorher mal Wohnung war, kann jetzt auch das sein. Ja, wie bei dir in Barco. Und vielleicht geht es ja genauso gut andersrum. Oder was mal, keine Ahnung. Die Holländer haben zum Beispiel ja auch überhaupt kein Problem, aus einer Kirche einen Nightclub zu machen. Das ist in Deutschland schon ein bisschen schwieriger, die Vorstellung. Mhm. Also da tut man sich, findet man Sakrileg, ja, kann man auch diskutieren. Also dieses Thema, das Prinzip der Umwidmung, finde ich auch hochspannend, oder? Also könntest du dir vorstellen, in Mindspace, in einer laisierten Kirche oder so zum Beispiel?
Klar, warum nicht? Wenn die Möglichkeit besteht und das Sinn macht und das, wenn man das machen kann und es finanzierbar ist, warum denn nicht? Alles, was funktioniert, alles, was Spaß macht, alles, was Leute zusammenbringt, ist, glaube ich, interessant. Deswegen auf jeden Fall. Ich glaube, man muss in diese Richtung denken. Man muss kreativ werden. Was man nicht möchte, ich glaube, was kein Stadtplaner möchte, ist, dass die Innenstadt leer wird oder dass da immer weniger Leute hinfahren, weil ich glaube, das möchte auch keiner. Aber ja.
Also ich könnte mir so ein Barco-Modell mit den Babuschkas vorstellen. Das halt überlegt doch mal, ob das nicht ein Prinzip wäre für euch, die Babuschkas wieder einzubringen in euer Konzept.
Könnte man überlegen. Vielleicht müsste ich auch wieder mal nach Barco fliegen und mir ein bisschen Inspiration holen und dann mal gucken, ob wir das mit reinbringen können. Ja.
Letzten Endes. Noch eine kleine Inspiration möchte ich gerne mit dir teilen. Ich war nämlich gerade gestern in Weil am Rhein bei Vitra auf dem Gelände und durfte da auch mal in die hochheilige Sammlung der Möbelstücke, nicht nur Vitra, sondern auch andere. Und da habe ich nochmal was gelernt, was ich vielleicht sogar schon mal wusste, aber schon wieder verdrängt hatte, dass Sitzen auf einem Stuhl ja immer den Mächtigen vorbehalten war früher. Also das war ein Symbol von Status. Ja, dieses, weil der hundsgemeine Mensch, der saß nicht auf einem Stuhl früher, like, ja, viele hunderte Jahre. Jetzt sehen wir ja eher, dass es vielleicht uns gar nicht so zuträglich ist, dieses einen ganzen Tag sitzen. Also inwieweit kommen wir denn da auch wieder ein bisschen auf unsere Natur zurück? Ich fand das total spannend. Weiß nicht, ob das auch so ein Gedanke ist, der in deinem Kopf irgendeine Tür aufmacht.
Stimmt. Ja, für uns, bei uns jetzt in der Flex-Branche ist es das Standing Desk. Ist jetzt das neue Statussymbol. Und zwar ist die Möglichkeit, auch im Stehen zu arbeiten, ist jetzt die neue Evolution von dem Sitzen arbeiten, was jetzt eine kleine, und dann gibt's natürlich auch diese neuen Laufbänder,
Pads.
Die Walking Pads, genau. Das ist auch so eine neue Evolution vom Arbeiten. Aber ja, also das ist leider die Realität und ich glaube, so schnell wird sich das nicht ändern, aber um wieder zurückzukommen zur Natur und klar, wir kommen ja da irgendwie alle her und haben uns da. Genau, wir kommen nicht vom Sitzen, wir kommen nicht vom Computer sitzen. Aber das ist die Entwicklung. Deswegen natürlich wenigstens die Flexibilität zu haben, da ein bisschen mehr draußen zu sein, wäre schon was Schönes, ja.
Jetzt guck doch mal an, wie wir hier zwei das hingekriegt haben, wieder full circle da zu landen, wo wir gestartet sind.
Perfekt.
Mehr Tageslicht, mehr Nature, oder?
Ja.
Haben wir genau hingekriegt.
Super.
Lieber Peter, magst du dir noch irgendwas wünschen, für, damit du den Satz "Die Zukunft des Büros ist Pünktchen, Pünktchen" vollenden kannst? Wann wäre der Satz richtig cool?
Ja, die Zukunft vom Büro ist immer noch sehr offen, glaube ich, aber auch sehr spannend, weil sich gerade sehr viele Möglichkeiten ergeben, die, wie ich hoffe, wo auch Mindspace eine große Rolle spielen wird.
Okay. Also, wir bleiben gespannt. Wir bleiben im besten Sinne naiv und begeistert. Vielen Dank für das wirklich, wirklich inspirierende Gespräch und deine wunderschöne Geschichte. Und wir schauen alle mal nach Mindspace und gucken mal, was es da so gibt.
Danke, vielen Dank, Jule. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Aus jedem Gespräch bleibt mir ja mindestens ein Gedanke übrig. Manchmal ist es auch eine Geschichte. Und hier ist es, das werdet ihr euch wahrscheinlich schon denken, die Geschichte von Peter aus Baku. Und was mich so fasziniert hat, ist, was man da alles so rauslesen konnte und wie dann wir wieder zu dem Full Circle quasi gekommen sind, dass es ja auch etwas mit dem zu tun hat, was er heute macht. Und meine Gedanken gingen wirklich dann dahin, wie wäre das denn, so einen Marktplatz zu haben und ein Büro mittendrin und ganz viele Einflüsse und Gerüche und ja, so ein ganz eklektisches Treiben mit ganz vielen Farben. Irgendwie hat mich das wahnsinnig inspiriert und in meinem Kopf geht so eine kleine Schublade auf oder mehrere sogar und ja, ich dachte dann auch nochmal, vielleicht ist das jetzt sehr gekapert für diese Geschichte hier an meinem Buch "Zwischen Alt und Neu liegt gut". Da hatte ich nämlich so eine Szene beschrieben in Marrakesch und habe gesagt, naja, vielleicht ist ja die Zukunft der Arbeitswelt ein bisschen mehr wie Marrakesch, wo es ganz viel zu entdecken gibt und ganz viel so versteckt ist und farbenfroh und man gar nicht so ganz genau weiß, wo bin ich jetzt eigentlich, wenn plötzlich so eine Holztür aufgeht und man sich ducken muss und plötzlich ist man in einem wunderschönen Riad in dem Innenhof und wenn wir ehrlich sind, sind unsere Bürolandschaften heute ja oft genau das Gegenteil. Und in dieser gedanklichen Abbiegung, da möchte ich mich gerne noch mal ein bisschen aufhalten. Und vielleicht geht es euch ja genauso, dass ihr es auch sagt. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, so ganz frei, dann würde es wahrscheinlich mein Arbeitsplatz ganz anders aussehen. In diesem Sinne, also lassen wir unseren Gedanken, unserer Fantasie freien Lauf über die Zukunft der Arbeit, weil jeder, der heute sagt, die Zukunft der Arbeit ist Doppelpunkt, der darf uns das mal gut erklären, woher er das so ganz genau weiß. Ich habe da auf jeden Fall mehr Fragen, deutlich mehr Fragen als Antworten. Eine Frage habe ich. Wer hört mir zu? Wer hört hier Good Work zu? Und ein bisschen was weiß ich ja, weil an Zahlen, denn ich sehe ja einfach, wie viele Downloads es sind. Und diese Zahl freut mich sehr, wächst und wächst. Und was auf jeden Fall hilft, ist, ihr wisst es schon, ein Like dazulassen. Ja, nicht schlecht für den Anfang. Und vor allen Dingen aber auch den Podcast zu abonnieren. Dann ist das wie so ein kleines Zeichen an den Algorithmus. Ah, okay, dieser Podcast ist relevant, der wächst in der Hörerschaft und das macht uns die Arbeit hier und uns ist wirklich, also da steckt ja auch ein kleines Team inzwischen dahinter bei Good Work, ist für uns natürlich komplett wichtig und relevant, denn das ist die Voraussetzung, dass es so weiter so laufen kann, denn das wollen wir ja alle gerne weiter für euch jede Woche mindestens einmal anbieten. Also von daher, hinterlasst gerne ein paar Sterne bei Amazon. Hinterlasst gerne ein paar Sterne bei Spotify und klickt auf Abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge und schaltet nächste Woche allerspätestens wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.